Ja, ich möchte weitermachen mit dem ersten Petrusbrief. Auch da gab es ja jetzt ein bisschen Pause, deswegen wird sich heute auch etwas wiederholen von dem, was wir schon gehört haben. Aber ich denke, da schon eine Weile her ist, macht das nichts aus. 1. Petrus 4, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch, bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Wir haben schon Vers 12 betrachtet, da geht es um diese Feuerprobe, ein Begriff, der in der entsprechenden griechischen Übersetzung der Septuaginta des Alten Testaments zum Beispiel die Gefangenschaft, die Sklaverei in Ägypten bezeichnet, die ja auch für einen Feuerofen verwendet wird, ein Feuerofen, in dem eben Gold zum Beispiel geläutert wird, die Schlacke entfernt wird und das Gold dann wirklich rein wird durch diesen Feuerofen. Und das ist der Vergleich, den ja auch Petrus zieht. Gott gebraucht Leid, Gott gebraucht Not, um genau das bei den Gläubigen zu bewirken, dass der Glaube bewährt wird und dass ein Prozess auch der Heiligung dadurch bewirkt wird. Nämlich in der Not ist man sozusagen gezwungen, den Herrn zu suchen oder den Herrn zu verlassen. Und damit meine ich jetzt, dass Verfolgung eben auch das bewirken kann, dass sich wirklich hervortut, wer ist wirklich gläubig, wer ist wirklich echt. Und oft, wenn Verfolgung kommt, dann verlassen diejenigen, die nur ein Bekenntnis hatten, die aber, solange alles friedlich war, eben dabei waren, die verlassen dann den Herrn, denn sie können das nicht verstehen, sie können das nicht begreifen, was jetzt passiert und sind sehr befremdet, wie es Petrus ausdrückt. Und da spreche ich jetzt aber nicht von wahren Gläubigen, obwohl natürlich auch wahre Gläubige fallen können. Das heißt ja, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Aber das Prinzip der Bewährung des Glaubens ist das Prinzip, dass eben die Bewährten offenbar werden. Und geschichtlich wissen wir, dass das eben oft der Fall war. Es fängt ja an mit der Verfolgung im Römischen Reich, unter der die ersten Gläubigen litten. Und im ersten Jahrhundert gab es schon Verfolgung. Davon lesen wir in der Bibel. Wir hatten auch schon das gehört über Nero und andere Verfolgungen, die es schon im ersten Jahrhundert gab, wo Gläubige sehr viel gelitten haben. Im zweiten und dritten Jahrhundert wurde das aber systematisch. Da gab es systematische Verfolgung der Christen. Und wer dann sich den Gläubigen anschloss, wer dann sich der Gemeinde anschloss, wer sich zum Herrn bekannte, wer also Christ wurde, der wusste, das wird ihn was kosten. Das war nicht so wie heute, dass man sagt, ich habe mich jetzt hier einer Gemeinde angeschlossen und dann wird man vielleicht ein bisschen ausgelacht und verspottet, was natürlich auch schon natürlich mitnehmen kann und eine Anfechtung darstellen kann. Aber damals musste man damit rechnen, dass man sogar getötet wird, dass man gefoltert wird bis hin zum Tod. Das war die Situation im Römischen Reich. Und die Römer haben sich da auch immer schlimmere Methoden ausgedacht, um die Gläubigen zu quälen. Sei es, dass sie in Öl gekocht wurden oder andere Dinge. Das war wirklich etwas, was sehr furchterregend auch war. Und man wollte natürlich abschrecken. Man wollte wirklich darauf hinweisen, passt auf, was ihr tut. Habt mit denen nichts zu tun, Denn wenn ihr was mit ihnen zu tun habt oder ihn, euch sogar ihnen anschließt und gläubig werdet, dann erwartet euch dieses Schicksal. Und die Gläubigen wussten natürlich, was danach kommt, dass sie danach beim Herrn sein würden und das ist natürlich das, was Ungläubige erleiden werden in der Ewigkeit, in der ewigen Verdammnis, viel schlimmer sein wird als das, was wir und was auch Gläubige auf dieser Welt durchmachen müssen. Warum ist das so, dass Christen verfolgt werden? Das ist ja auch heute so. Ich habe jetzt von damals gesprochen, aber wenn wir heute in bestimmten Ländern schauen, dann sehen wir, auch da kostet es sehr viel, sich zum Herrn zu bekennen. Auch da kann es Folter und Tod zur Folge haben. Nehmen wir arabische Länder, nehmen wir Nordkorea zum Beispiel. Da ist es wirklich so, dass man sich das sehr genau überlegt, ob man wirklich gläubig wird. Und natürlich, viele werden im Geheimen erstmal gläubig und es merkt niemand. Aber dann kann es doch zu Situationen kommen, wo man Farbe bekennen muss und dann weiß man, es kann eben auch das Leben kosten. Oder erstmal Lager und Gefangenschaft und dann bis hin zum Tod. Warum werden Gläubige so behandelt? Jesus hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, so werden sie auch euch hassen. Die Welt, die gefallene Welt, hasst Gott, hasst den Herrn Jesus, hasst das Evangelium. Das ist eine Tatsache, das sagt uns die Bibel. Und der Hass hat sich gegen den Herrn Jesus gerichtet, als er hier auf dieser Welt war. Er kam, er wurde Mensch, er verkündigte das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes. Und natürlich, wenn er Wunder tat und Menschen heilte, dann haben viele ihm auch zugejubelt und fanden das ganz gut. Aber als er dann immer mehr seinen Anspruch auch mitgeteilt hat, dann kam immer mehr Widerstand, kam immer mehr Hass auch ihm entgegen. Und so hassten sie den Herrn Jesus, sie hassten ihn so weit, dass sie ihn ans Kreuz nagelten und töteten. Das war der Hass, der sich gegen den Herrn Jesus richtet. Und was ist mit dem Herrn Jesus? Er ist gestorben. Ebenso hat er uns erlöst, er ist auferstanden und er ist jetzt zu Rechten Gottes. Jetzt können sie ihren Hass nicht mehr gegen den Herrn Jesus direkt richten. Er ist ja nicht mehr hier auf dieser Erde. Da sie ihn nicht mehr gegen den Herrn Jesus richten können, richten sie ihren Hass gegen die Gläubigen. Gegen diejenigen, die dem Herrn Jesus angehören, also gegen sein Leib. Wenn er wieder kommen würde, würden sie den Hass gegen ihn richten, aber er kommt ja nur am Ende, um eben dann Gericht zu halten, abgesehen jetzt von der Entrückung. Jetzt richtet sich der Hass gegen die Gläubigen und es ist im Prinzip der Hass, der sich gegen Gott und Christus richtet. Und in dem Sinne haben wir Anteil, sagt uns Petrus, in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. An diesen Leiden haben wir Anteil. Leiden um der Gerechtigkeit willen. Leiden deswegen, weil wir zu Christus gehören. Wir haben keinen Anteil an den Leiden des Christus im erlösenden Sinne. Das Erlösungswerk hat er alleine vollbracht. Aber wir leiden doch um der Gerechtigkeit willen, so wie er gelitten hat, um der Gerechtigkeit willen. Wenn wir praktisch das tun, wozu wir berufen sind, dass wir das Wort weitergeben, dass wir seinem Wort treu sind, dass wir keine Kompromisse machen, dann werden wir leiden. Gibt es Christen, die nicht leiden? Ja, es gibt Christen, die auf Taufstation sind, von denen merkt man nicht, dass sie Christen sind. Und desto weniger jemand die Nachfolge lebt und desto weniger jemand dem Herrn treu ist und das tut, wozu er berufen ist, desto weniger wird er auch ein Anstoß sein. Desto mehr werden die Menschen sagen, ja, das ist doch ein netter Kerl und werden vielleicht gar nicht merken, dass derjenige gläubig ist. Der macht vielleicht auch, um nicht aufzufallen, gibt es Christen, die machen auch alles mit, die distanzieren sich nicht von der Welt, distanzieren sich nicht von falschen Dingen und so haben sie nicht so viel Konfrontation wie jemand, der wirklich versucht, dem Wort und dem Herrn treu zu sein. Und ich sage versucht, denn wir alle müssen auch in dem Bereich immer dazulernen. Niemand kann von sich sagen, ich bin vollkommen treu und in allem folge ich vollkommen dem Herrn nach. Nein, sondern in aller Schwachheit folgen wir dem Herrn nach. Aber wichtig ist doch dieses Bestreben zu haben, seinem Wort und dem Herrn Jesus treu zu sein und ihm treu nachzufolgen. Und dann nicht verwundert zu sein, wenn eine Feuerprobe kommt. Deswegen sagt Petrus, lasst euch nicht befremden. Seid nicht verwundert, seid nicht erstaunt, wenn eine Feuerprobe kommt, denn das ist nichts Fremdartiges. Er sagt, als widerführe euch etwas Fremdartiges, das ist das, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen, seinen Fußstapfen des Leidens zu folgen. Und demnach sollten wir nicht eine Tauchstrategie entwickeln, um dem so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Denn wenn wir das tun, dann werden wir auch nicht fähig sein, seinen Willen in dieser Welt umzusetzen oder uns gebrauchen zu lassen in seiner Hand. In dem Maß, in dem ihr Anteil habt, heißt es hier an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Hier wird ein Maß aufgezeigt, in dem Maß, also desto mehr wir Anteil haben dürfen an den Leiden des Christus, desto mehr haben wir auch Anlass und Grund, uns zu freuen. Und dass wir Anteil haben, sehen wir auch an anderen Bibelstellen, zum Beispiel Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir mit ihm leiden, damit wir mit ihm verherrlicht werden. Ich habe die Stelle letztes Mal genauer erklärt, deswegen werden wir da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Dann wollen wir noch eine andere Stelle aufschlagen, nämlich aus dem Hebräerbrief. Und zwar, da geht es um den Herrn Jesus, was er getan hat. Wir sehen aber Jesus in Vers 9, Hebräer 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also das ist erstmal der Herr Jesus, auf ihn sollen wir blicken, auf den Herrn Jesus, der gelitten hat, der bereit war, das zu tun, um uns zu erlösen. Und er ist somit das Vorbild geworden. Er hat nicht nur uns erlöst, was natürlich das Größte ist, dass wir auf dieses Erlösungswerk schauen und wissen, er hat das für uns getan, sondern dass wir wissen, diese Liebe zu uns, die soll sich auch dahingehend auswirken, dass auch wir bereit sind, ihm nachzufolgen und das wertzuschätzen, was er für uns getan hat. Dass wir nicht etwas sagen, ja, Christus hat gelitten, wir müssen nicht leiden. Nein, sondern ein wichtiges Thema, gerade des Hebräerbriefes, ist, dass wir bereit sein sollen, uns zu ihm zu bekennen, auch wenn es Leid und wenn es Not bedeutet. Und gerade die Hebräer, die waren ja in der Gefahr zu heucheln, in dem Sinne, dass sie sich gesagt haben, wir können ja weiter dem jüdischen Gottesdienst beim jüdischen Gottesdienst mitmachen, in die Synagoge gehen und so tun, als wäre nichts mit uns geschehen. Und im Herzen können wir den Herrn Jesus anbeten, können wir dem Herrn Jesus nachfolgen, aber nach außen sind wir Teil dieser Versammlung, die den Herrn ablehnt. Und da gibt es ziemlich krasse Aussagen im Hebräerbrief, um die Hebräer zu überzeugen, dass das der falsche Weg ist, dass sie genauso wie Christus außerhalb des Lagers gelitten hat, dass auch sie bereit sein sollen, seine Schmach zu tragen. Dieses Leid, das Gläubige mitmachen, hat verschiedene Auswirkungen, hat verschiedene Ergebnisse. Und weil wir diese Ergebnisse schon im Detail betrachtet haben, möchte ich nur noch mal kurz wiederholen. Was sind die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen bei Gläubigen, wenn sie leiden und wenn sie dieses Leid natürlich auch bewusst aus Gottes Hand annehmen, wenn sie nicht anfangen zu hadern, anfangen Gott Vorwürfe zu machen, sondern wenn sie wissen, sie sind Teil von Gottes Plan und auch das Leid, das sie ereignet hat, das sie ereilt hat, dieses Leid ist nicht zufällig geschehen, sondern ist auch wiederum Teil von Gottes Plan. Und so sollen wir es sehen. Wenn wir die Umstände betrachten, dann sieht es oft so aus, als geschehen Dinge zufällig. Es kann zufällig sein, dass ein Christ irgendwie auffällt und dadurch in Verfolgung gerät. Auch wenn er vielleicht gerade in einem Land, wo sehr viel Verfolgung ist, vorsichtig war, kann es doch sein. Es kann sogar sein, er wird verraten von jemandem, von dem er meinte, der ist treu. Aber auch da gibt es ja immer wieder solche, die sich in Versammlungen anschließen und so tun, als wären sie zum Glauben gekommen. Und es geht eigentlich nur darum, um auszuspitzeln. Also es kann verschiedene Situationen geben, die wie ein Zufall aussehen, wo man meint, ganz zufällig bin ich jetzt sozusagen in diese Verfolgung gekommen, ganz zufällig sind meine Kinder da reingeraten oder wie auch immer. Und dann könnte man meinen, Gott hat die Kontrolle nicht. Aber tatsächlich ist das, was für uns Zufall erscheint, kein Zufall, sondern, wie wir wissen, es fällt uns vom Herrn zu. Deswegen ist das Erste, was uns Petrus sagt, in dem Maßen, in dem ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Das ist die Freude, also es ist eine Aufforderung, aber es ist auch eine Auswirkung von Leid. Das heißt, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Also der Herr wirkt durch seinen Heiligen Geist, gerade besonders bei denen, die in solchen Nöten sich befindet. Dann hat Paulus gesagt in Philipper 3, Vers 10, er möchte die Gemeinschaft der Leiden des Christus erfahren. Das heißt, er möchte das sogar gewissermaßen suchen. Er möchte wissen, was bedeutet es, diese Gemeinschaft des Leidens zu haben. Ihm ist klar, dass desto mehr er hier praktisch Leid um Christi Namen erfährt, desto mehr lernt er auch den Herrn Jesus kennen. Und das hatte ich auch schon gesagt in einer anderen Predigt, dass es eine gewisse Erkenntnis gibt, die wir nur bekommen, wenn wir leiden um des Herrn Willen. Wenn alles friedlich ist und es uns gut geht und alles ruhig ist und wir in aller Ruhe dem Herrn nachfolgen können, dann haben wir diese Dimension nicht. Dann haben wir nicht diese Situation, dass wir um des Herrn Willen leiden und die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren und dadurch auch im Glauben und in der Erkenntnis des Herrn wachsen. Und eigentlich wollen wir das ja. Jeder Gläubige will den Herrn besser kennenlernen. Jeder Gläubige, jeder wahre Gläubige möchte den Herrn mehr lieben. Richtig? Zu beten, dem Herrn zu sagen, Herr, bitte lass mich dich mehr erkennen, lass mich dich mehr lieben, kann auch dazu führen, dass er Leid in unser Leben schickt. Wir müssen uns da mal dessen bewusst sein, was wir beten, wenn wir beten. Das kann auch das bedeuten. Und wenn es dann kommt, sind wir vielleicht befremdet, so wie hier es bei den Empfängern des Briefes der Fall war. Aber dann müssen wir gar nicht befremdet sein. Wir haben ja darum gebetet. Das müssen wir uns auch mal vor Augen führen. Manche Gebete, die wir so beten, haben auch Auswirkungen, die aber am Ende positiv sind. Also betet weiter so und betet auch füreinander so. Wir brauchen jetzt nicht füreinander beten, bitte schickt dem Bruder oder der Schwester Verfolgung. Aber durchaus, dass die Geschwister wachsen im Glauben, in der Heiligung, in allem, was nötig ist. Wir haben dann im Römerbrief gesehen, Römer 5, Vers 3, dass Leid zu Ausharren führt, und zwar zu standhaftem Ausharren. Das ist so, ich denke, jeder, der lange gläubig ist, oder länger gläubig ist, hat es schon erfahren, dass er in Situationen gekommen ist, wo er litt um der Gerechtigkeit willen. Und dass, wenn man nicht nachgegeben hat und nicht untreu war, durch die Gnade des Herrn natürlich, dass man dadurch gelernt hat, auszuharren. Und wenn man das nächste Mal in eine ähnliche Situation kommt, ist es schon nicht mehr so schwierig, in dieser Situation zu sagen, zum Beispiel, nein, da mache ich nicht mit. Ich meine, in diesem Dreck, in diesem Schlamm, da begebe ich mich nicht rein. Ja, ich denke, es ist das Problem vieler Jugendliche. Sie haben Freunde, die in der Welt sind und werden da herausgefordert, sei es in die Disco zu gehen, in Partys, vielleicht Alkohol zu trinken, Pornografie, alle möglichen Dinge. Und da zu sagen, nein, ich mache nicht mit, ist am Anfang schwieriger, als wenn man schon 10-mal gesagt hat, nein, und man gar nicht mehr eventuell gefragt wird, ob man bei irgendetwas mitmacht. Und so bewirkt Leid letztendlich Ausharren. Ausharren und Standhaftigkeit. Und das ist das, was wir ja uns wünschen. Also ein weiteres Ergebnis des Leidens. Dann hatten wir in 2. Korinther 4, Vers 11 gesehen, dass durch Leiden das Leben Jesu offenbar wird. Das sagt Paulus. Also ich wiederhole das jetzt einfach. Ihr braucht das jetzt nicht alles aufschlagen. Wenn ihr wollt, dürft ihr es natürlich. Ein weiterer Punkt. Im 2. Timotheus 2, Vers 12 wird Leiden in Verbindung damit gebracht, dass wir mit Christus herrschen werden, mitherrschen werden. Und in 1. Petrus 1, Vers 11 wird Leid in Verbindung mit der Teilhaftigkeit an seiner Herrlichkeit gebracht. Also alles Ergebnisse oder Folgen des Leidens, die wir uns wünschen und die positiv sind für die Nachfolge, für die Heiligung, für unsere Beziehung und Liebe zum Herrn Jesus. Und deswegen sagt der Petrus, in dem Maß, wie ihr Anteil habt, freut euch. Wenn ihr ein bisschen leidet, freut euch. Wenn ihr ein bisschen mehr leidet, freut euch noch mehr. Wenn ihr noch mehr leidet, dann hüpft und springt. Ja, und lobt Gott dafür, dass ihr leiden dürft. Und ich muss das natürlich auch zu mir sagen. Ich kann hier nicht als jemand sprechen, der das alles durch hat, sondern ich bin da in der gleichen Situation wie ihr. Und auch ich hoffe, wenn die Situation kommt, dass ich dann genau das, diese Verse in Erinnerung halte und dann auch durch die Gnade des Herrn befähigt werde, danach zu handeln. Und bitte da natürlich auch um eure Gebete. Denn wir wissen ja, wie die Situation ist. Wir wissen, was passiert in der Politik. Wir wissen, dass Rechte eingeschränkt werden unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus und unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Steuerflucht. Ganz klammheimlich sind dieses Jahr einige Sachen gekappt worden, gestrichen worden, ersatzlos. Es gibt kein Bankgeheimnis mehr zum Beispiel und viele andere Dinge. Man darf Trojaner einspielen auf Geräte von Personen, die gar nicht verdächtig sind. Also die Überwachung der gläserne Bürger. Und wer meint, das ist nur gegen den Terrorismus gerichtet oder wird nur gegen den Terrorismus genutzt werden, der täuscht sich. Wenn diese Instrumente alle im Platz sind und funktionieren, dann können sie sehr schnell sich gegen andere Gruppen richten, können sich gegen Christen richten und dann haben wir sehr schnell Verfolgung. Und wenn wir die Vergangenheit anschauen und auch die Gegenwart anschauen, dann können dann sehen, wie schnell etwas kippt, wie schnell ein Land, das offen ist, in dem man Freiheit hat, sich verändert, sodass keine Freiheit, keine Offenheit, sondern Verfolgung da ist. Deswegen, wenn wir die Situation betrachten, wenn wir die Schrift betrachten, dann wissen wir, wir sollen vorbereitet sein. Wir sollen damit rechnen und dann nicht befremdet sein und dann dieses auch aus Gottes Hand annehmen. Wenn wir den Petrusbrief jetzt nochmal betrachten, dann sehen wir noch etwas, einen weiteren Gedanke, der hier aufgeführt wird. Er sagt, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Also hier wird jetzt die Offenbarung seiner Herrlichkeit ins Spiel gebracht. Und was ist gemeint mit der Offenbarung seiner Herrlichkeit? Also Offenbarung, das ist das Wort im griechischen Apokalypsis. Denke ich, das habt ihr schon mal gehört. Von dem kommt ja auch das Wort, unser Wort Apokalypse. Und das Buch der Offenbarung wird auch die Apokalypse genannt. Die Apokalypse oder die Offenbarung kann sich auf verschiedene Dinge beziehen. Zum einen natürlich auf Erkenntnis oder Wissen, das vermittelt wird, zum Beispiel eben gerade im Buch der Offenbarung. Deswegen wird das Buch der Offenbarung so genannt. Es ist eine Offenbarung von Gott, die Gott dem Johannes gegeben hat. Johannes sie uns weitergegeben hat. Es ist eine Offenbarung von Gott. Also Wissen, das Gott uns mitgeteilt hat durch dieses Buch. Auch andere Dinge, die Gott geoffenbart hat, werden mit diesem Wort bezeichnet. Mit Offenbarung. Neben der Offenbarung kann es sich auch allgemein auf Erkenntnis beziehen, so zum Beispiel in Epheser. Kapitel 1. Da heißt es, also es geht um ein Gebet von Paulus und ich lese ab Vers 15, Epheser 1, Vers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und hier heißt es, der Geist der Weisheit und Offenbarung, auch hier dieses Wort Apokalypsis, der Geist der Weisheit und Offenbarung, es ist der Geist, der Heilige Geist ist natürlich gemeint, der offenbart, der Erkenntnis vermittelt. Und in der heutigen Zeit, wo wir das geschriebene Wort haben, bezieht es sich nicht auf neue Offenbarungen, die wir bekommen sollen, außerbiblische Offenbarungen, sondern es geht ja hier weiter. Es heißt, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und einige Dinge über diese Wahrheiten, von denen Paulus möchte, dass die Epheser sie mehr erkennen, werden uns ja in der Bibel mitgeteilt. Das heißt, es geht darum, dass wir durch das Wirken des Heiligen Geistes wachsen in der Erkenntnis seiner selbst und das geschieht in Verbindung mit dem Wort Gottes. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, das Wort Gottes mit einem offenen Herzen lesen, es aufnehmen, es essen, es unsere Nahrung ist, dann wirkt gleichzeitig der Heilige Geist und verändert uns und verwandelt uns in sein Bild. Das ist dieser Prozess, in dem der Gläubige sich befindet. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen können, die Bibel mache ich zu und ich warte einfach mal, bis Gott sich mir offenbart. Nein, das geschieht in Verbindung mit seinem Wort. Aber eben, es ist kein reiner Verstandesprozess, dass wir sagen, rein intellektuell erkenne ich die Dinge, obwohl Gott natürlich unseren Verstand gebraucht, aber er erleuchtet unseren Verstand durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was uns die Schrift sagt. Das heißt, der Heilige Geist wirkt auch auf unseren Verstand oder schenkt uns Erkenntnis. Und das ist nicht so, dass wir nachts aufwachen und sagen, boah, jetzt habe ich das verstanden, Dreieinigkeit, jetzt habe ich es kapiert. Nein, sondern wir beschäftigen uns mit dem Wort und hoffen und beten, dass der Herr durch seinen Heiligen Geist eben wirkt. Das beten wir für uns und auch für die anderen, so wie Paulus hier für die Gläubigen betet. Also hier haben wir Offenbarung auch im Sinne von Erkenntnis. Der Heilige Geist oder der Geist der Offenbarung vermittelt Erkenntnis. Und es gibt aber noch eine weitere Bedeutung dieses Wortes. Diese beiden Bedeutungen treffen nicht auf die Stelle im Petrusbrief zu, sondern die dritte Bedeutung, und da bezieht es sich auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Wir schlagen zunächst auf im 2. Thessalonicher Brief. Kapitel 1, in Vers 7, ich lese ab Vers 5. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Also auch hier Apokalypsis des Herrn Jesus, bei der Offenbarung des Herrn Jesus, wenn er nämlich kommt in großer Macht und Herrlichkeit, wie es hier dann auch weiter heißt, in flammendem Feuer, in Vers 8, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Also die Offenbarung des Herrn Jesus wird in großer Macht und Herrlichkeit sein und bezieht sich somit auf seine Wiederkunft an dieser Stelle hier. Dann schauen wir eine weitere Stelle nach, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 7. So dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also auch hier Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, die Apokalypsis unseres Herrn Jesus Christus. Und das warten wir. Wir warten auf seine Wiederkunft. Wir warten, dass er sich offenbart, dass er kommt. Und hier haben wir noch eine wichtige Zusage, der euch auch festmachen wird bis ans Ende. Wahre Gläubige haben das Vorrecht, dass sie sich auf diese Verheißung verlassen dürfen. Wahre Gläubige werden festgemacht werden bis ans Ende. Dass sie unverklagbar sind, heißt es hier. Und das liegt nicht etwa an den Gläubigen selbst, dass sie so stark sind und so viel erreichen und so viel können, weil sie sich ganz fest vorgenommen haben, dem Herrn nachzufolgen. Nein, es liegt an der Treue Gottes. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und jeder wahre Gläubige, der wirklich wiedergeboren ist, darf sich auch darauf verlassen, dass wenn Verfolgung kommt, wenn Nöte kommen, wenn Leid kommt, dass Gott ihm beistehen und ihm helfen wird. Ein wahrer Gläubiger muss nicht Angst haben, dass er dann abfällt und in die ewige Verdammnis geworfen wird. Warum? Nicht, weil er selbst fähig ist, sich zu bewahren, sondern weil Gott treu ist, wie es hier heißt. Er wird euch festmachen bis ans Ende. Er sagt nicht, er wird ein Paar festmachen, sondern er wird euch festmachen bis ans Ende. Und da spricht er jetzt natürlich die wirklich Geheiligten, die wiedergeborenen Gläubigen an. Und nicht jedem, der diesen Brief liest. Ja, ein Ungläubiger kann diesen Brief auch lesen, kann sagen, Gott wird mich festmachen bis ans Ende. Aber das heißt noch nicht, dass er festgemacht werden wird, denn er ist ja noch nicht mal in der Gegenwart und in der Gemeinschaft mit Gott. Die Verheißungen Gottes gelten denen, die gläubig, die wiedergeboren sind und nicht allen Menschen im Allgemeinen. Und in Bezug auf die wahren Gläubigen ist Gott treu. Allerdings, wenn wir von der Bewährung sprechen, dann geht es ja auch darum, dass es einfach eine Zeit, eine Phase geben kann, in der ein Gläubiger gar nicht so sicher ist und Zweifel hat. Und dann könnte er sagen, ja gut, Gott ist treu, aber was ist, wenn er nicht echt ist? Das heißt, jeder, der in einer Situation ist, wo er überlegt, soll ich den Herrn einfach verleugnen, weil es zu schwer wird, sollte sich hinterfragen, dass wenn er solche Gedanken hat, dem Herrn untreu zu sein, sollte er sich fragen, ob er wirklich echt ist. Und dann gilt die Aufforderung von Paulus, der sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Das hindert uns aber nicht daran, wenn wir Gewissheit des Heils haben, und die sollen wir und dürfen wir haben, uns zu freuen über die Treue Gottes und seine Wiederkunft zu erwarten und uns zu freuen auch auf seine Wiederkunft. Es wäre falsch zu sagen, freut euch nicht zu früh, denn ihr seid vielleicht alle unecht. Nein, die Bibel spricht von Heilsgewissheit, die spricht davon, dass ein Gläubiger sogar an den Punkt kommen soll, sicher sagen zu können, bin ich wiedergeboren oder nicht. Und wenn er an dem Punkt ist, dann darf er sich auch auf die Treue Gottes berufen und soll das auch tun. Dann soll eben nicht diese Angst im Vordergrund stehen, ich könnte vielleicht doch noch ins Gericht kommen, sondern dann soll die Freude im Vordergrund stehen, dass der Herr kommt, um uns zu sich zu nehmen, dass der Herr wiederkommen wird. Er wird diese Ungerechtigkeit in dieser Welt beenden. Und diese Freude, diese Erwartung, die sollen wir und die dürfen wir auch haben. Das heißt, die Wiederkunft des Herrn ist bei uns nicht in Verbindung mit Furcht und Zittern und Angst, sondern sollte in Verbindung stehen mit Freude und mit einer freudigen Erwartungshaltung, da wir das erwarten. Wir wünschen uns ja, bei ihm zu sein, so wie er auch selbst sagt, er möchte, dass wir da sind, wo er ist, in Johannes 17. Übrigens auch Petrus selbst verwendet diesen Begriff an einer anderen Stelle noch so. Und zwar in Kapitel 1, ab Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Auch hier wieder Apokalypsis bei der Offenbarung Jesu Christi, nämlich wenn er wiederkommt. Und auch da dieser Gedanke, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Und das ist doch schön, das zu wissen, dass ein Tag kommt, an dem wir uns jubelnd freuen werden. Ein Tag, an dem wir dem Herrn begegnen dürfen und uns freuen dürfen, dass dieses ganze Leid, dieser ganze Kampf auf dieser Erde, durch das wir hier durch mussten, dann vorbei ist und wir alle Zeit bei ihm sein dürfen. Und natürlich ist es so, wenn man zum Beispiel in Gefangenschaft ist, wenn man Folter und Not durchmacht, dann erwartet man ja noch mehr, dass der Herr wiederkommt. Man wünscht sich ja, dass es vorbei ist, dieses Leid, diese Not. Und da ist diese Naherwartung des Herrn Jesus besonders wichtig, dass man damit rechnet, es kann jederzeit soweit sein, es ist vielleicht nur noch ein Tag, eine Stunde, eine Woche, die man ausharren und aushalten muss, und dann wird er kommen. Ich möchte zusammenfassen, Gläubige sind dazu berufen, Anteil zu haben an den Leiden des Christus. Ein Gedanke, der erst einmal schon mit Sorge, mit Angst verbunden sein kann, weil man nicht weiß, wie wird man reagieren, wenn es wirklich so ist, wenn man leiden muss um des Christus willen. Und ich meine, es ist wirklich schlimme Verfolgung. Aber wenn wir betrachten, was das alles für Auswirkungen hat, wie wir verändert werden in das Bild des Herrn Jesus durch dieses Leid, und dass wir sogar sagen können, uns freuen können, wir werden gewürdigt, um seines Namens willen zu leiden, dann können wir eine ganz andere Haltung zu diesem Leid bekommen und können wirklich durch die Gnade des Herrn, nicht aus eigener Kraft, durch die Gnade des Herrn, es heißt, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch, durch seine Gnade, durch das Wirken seines Heiligen Geistes, eben dazu gebracht werden, dass wir uns wirklich freuen und dass wir ja sogar bis zu einem gewissen Grad jubeln können. Ich denke, das können wir nicht selbst machen. Da sind wir komplett und vollständig auf die Hilfe des Herrn angewiesen. Und gleichzeitig, wenn wir uns in diesem Prozess befinden, dürfen wir uns freuen, umso mehr freuen auf die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Und wenn er dann kommt, dann ist wirklich der Moment gekommen, wo wir jubeln werden, wo wir freuen werden, denn dann dürfen wir alle Zeit bei ihm sein und es wird keine Träne, kein Leid, keine Not mehr geben.